Die JustizreporterInnen, der ARD-Podcast rund ums Recht direkt aus Karlsruhe. Wir sind dabei, damit ihr auf dem Stand bleibt. In ARD Sounds und überall, wo es Podcasts gibt.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Die JustizreporterInnen. Mein Name ist Antonetta Stefani und mit mir im Studio ist heute unsere Referendarin Alexandra Tadai. Hallo Alex, schön, dass du da bist.
Hallo, ich freue mich, mit dabei zu sein.
Außerdem heute mit dabei Tabea, Emil, Alex, Frauke und Olga. Die sitzen allerdings nicht hier mit uns im Studio. Das sind nämlich tatsächlich auch gar keine Menschen, sondern KI-Programme, die in der deutschen Justiz gerade getestet oder auch schon genutzt werden. Wir wollen uns heute nämlich mal genauer anschauen, wie es mit KI in der Justiz in Deutschland eigentlich so aussieht. Einerseits kann KI natürlich die Justiz bei ihren Aufgaben unterstützen. Alex, du hast dir das mal angeschaut, was die aktuellen KI-Programme, abgesehen von lustigen Namen, schon so zu bieten haben.
Genau, also Voraussetzung für den Einsatz von KI in der deutschen Justiz war natürlich erstmal die Digitalisierung von den Gerichten, also vor allem die E-Akte. Und so richtig angefangen hat der Einsatz von KI dann in Masseverfahren. So wurde beispielsweise in Baden-Württemberg KI genutzt, um den Klagewellen nach dem Dieselskandal klarzukommen.
Stimmt, das war ziemlich krass damals. Da sind ja 10.000 Klagen eingegangen.
Und dafür wurde dann unter anderem Olga entwickelt, der Oberlandesgerichtsassistent des OLG Stuttgart. Mhm. Das war eine KI, die die ganzen Dieselklagen analysiert und dann systematisiert hat. Also schon mal vorsortiert hat, inhaltlich bearbeitet und entschieden haben es dann trotzdem die RichterInnen. Solche KIs gibt es mittlerweile an vielen Gerichten in Deutschland. Was außerdem schon in Einsatz ist, KI, die die Urteile automatisch anonymisiert. Denn wenn Entscheidungen manuell anonymisiert werden müssen, dann dauert das oft ewig.
Das ist ja auch einer der Gründe, warum in Deutschland nur knapp so 3-4% aller Urteile veröffentlicht werden, was ja echt wenig ist. Die KI kann das wahrscheinlich sehr viel schneller als ein Mensch.
Genau, KI kann da ganz gut unterstützen. Die KI Alex zum Beispiel.
Also nicht zu verwechseln mit dir, der echten menschlichen Alex.
Genau, die KI schreibt man allerdings mit K und S am Ende. Und das steht für Anonymisierungs- und Leitsatzerstellungskit zur smarten Veröffentlichung von Gerichtsentscheidungen.
Aha.
Die KI Alex jedenfalls durchsucht Urteile nach Daten, die anonymisiert werden müssen. Also zum Beispiel Namen, Ortsangaben oder persönliche Eigenschaften. Entschieden, was geschwärzt wird, müssen dann aber weiterhin die RichterInnen. Früher müssten sie jedes Wort jeder Entscheidung einzeln durchgehen, was eben viel länger gedauert hat. Was außerdem bereits an verschiedenen Gerichten erprobt wird, sind KIs, die bei der Recherche oder beim Formulieren helfen. Also die Einsatzbereiche sind wirklich breit.
Aber nicht nur die Gerichte können ja von KI profitieren, alle können ja KI nutzen und darauf zurückgreifen. Also zum Beispiel auf ChatGPT, Claude oder Gemini. Und viele BürgerInnen nutzen solche KI-Tools auch zur Rechtsberatung oder sogar auch dazu, um Schreiben an Gerichte zu formulieren, also zum Beispiel Klagen. Eine gute Sache, könnte man jetzt erstmal denken, weil dadurch ja vielleicht viel mehr Menschen an ihr Recht kommen.
Das hätte ich auch gedacht. Allerdings belastet genau das aktuell die Gerichte. Die werden gerade ein bisschen geflutet von KI-generierten Klagen. Betroffen sind da Gerichte, vor denen man keinen Anwalt braucht. Das Sozialgericht zum Beispiel.
Das ist ja auch verständlich, weil ein Anwalt kostet Geld, aber ganz auf die Beratung verzichten will oder kann man dann ja vielleicht doch nicht. Und da könnte KI eigentlich doch eine super Alternative sein.
Für die Gerichte ist das aber im Moment eher ein Problem. Bernd Mutschler, der Präsident des Landessozialgerichts Baden-Württemberg, berichtet über die zunehmende KI-Nutzung.
Also der eine ganz große Effekt ist, dass es einfach deutlich mehr geworden ist, weil das sowohl der Inhalt mehr ist, als auch die Menge der Verfahren, die hereinkommt.
Dabei fällt insbesondere auf, dass die KI ziemlich oft zum Eilverfahren rät, weil es eben schneller geht.
Größter Teil des Zuwachses wiederum entfällt auf den einstweiligen Rechtsschutz. Und der macht natürlich deshalb viel Arbeit, weil eigentlich die Anforderung an uns ist, diesen einstweiligen Rechtsschutz innerhalb von 1-2 Monaten abzuarbeiten.
Deutschlandweit haben sich im Vergleich zum Vorjahr die Eilanträge an den Sozialgerichten fast verdoppelt. Erfolgreich ist ein Eilantrag aber nur, wenn Eilbedürftigkeit vorliegt. Genau diese zusätzlichen Anforderungen verschweigt die KI aber. Und die Anträge sind dann oft erfolglos.
Die Erstberatung durch die KI bringt den KlägerInnen bzw. AntragstellerInnen also momentan noch nicht so viel. Laut Frank Seeberger, der ist ebenfalls Richter am Landessozialgericht Baden-Württemberg, sind die KIs in rechtlichen Fragen jedenfalls noch einfach nicht gut genug.
Es ist nicht besser geworden als vorher, weil der KI, soweit wir es sehen können, schlichtweg die juristische Kompetenz fehlt.
Übrigens, falls ihr euch fragt, woher die Gerichte eigentlich wissen, dass Schriftsätze von einer KI stammen, oft werden die Antworten der KI einfach komplett in das Schreiben ans Gericht reinkopiert. Also sowas zum Beispiel hat Bernd Mutschler beim Landessozialgericht in Stuttgart gefunden.
Hier sieht man schon eingangs des Schriftsatzes, dass er KI generiert wurde, denn es heißt hier schon: Herzlichen Dank für dein Vertrauen. Gerne bereite ich alles individuell für dich auf.
Also diese typischen Sätze, mit denen KI-Tools ihre Antworten einleiten.
Okay, das ist echt schon ziemlich offensichtlich. Aber ob ein Schriftsatz von einer KI stammt oder nicht, macht ja für die Gerichte erstmal gar keinen Unterschied. Weil sorgfältig durcharbeiten müssen die Richter die Klagen oder Anträge ja immer.
Absolut. Und da fällt dann oft auf, dass die KI ihre Argumente mit Urteilszitaten oder Normen untermauert, die auf den ersten Blick erstmal ganz echt aussehen. Schaut man dann aber genauer hin, merkt man, die Norm passt gar nicht oder die zitierte Quelle gibt es gar nicht.
Also diese typischen Halluzinationen, die KIs haben. Aber klar, das alles überprüfen und Urteile suchen, die es gar nicht gibt, das kostet natürlich viel Zeit und stelle ich mir vor allem auch ziemlich frustrierend vor.
Ein weiterer Zeitfresser bei der Bearbeitung von den KI-Schriftsätzen, die am Sozialgericht eingehen, ist die Länge. Die KI breitet Ausführungen, für die 4 bis 5 Seiten ausreichend wären, oft auf über 50 Seiten aus. Laut Richter Frank Seeberger bringt aber auch das dem Bürger nichts.
Ja, also das hilft dann auch demjenigen, der das Schreiben gemacht hat, nicht unbedingt weiter, wenn die wesentlichen Sachen oder die, über die wir uns prompt dann auch kümmern müssen, versteckt sind. Man hilft weder sich, noch begünstigt man eine zielführende Arbeit des Gerichts.
Puh, also für BürgerInnen oder wie man so schön sagt, für Rechtssuchende klingt das jetzt erstmal alles ziemlich ernüchternd. Wie sieht's denn aus, wenn ich dann lieber doch auf Nummer sicher gehen will und mir anwaltliche Unterstützung dazu hole? Viele Kanzleien arbeiten ja auch schon mit KI. Klappt das da denn dann besser?
Anwältinnen benutzen KI bei Schriftsätzen, wie auch Gerichte, da haben wir ja gerade schon drüber gesprochen, eigentlich idealerweise nur zur Recherche und zu Formulierungen, also zur Unterstützung. Richter Seeberger sieht da erstmal kein Problem.
Wenn Anwälte involviert sind und KI benutzen, merken wir es, wenn sie es gut machen, eigentlich nicht. Denn dann ist es eine Recherchehilfe, die sie überprüfen.
Aber er sagt auch,
schwierig wird es dann, wenn auch, was leider vorkommt, was wir in der Praxis beobachten können, auch manchmal von Anwälten dann eben nicht kontrolliert wird und Regelungen zitiert werden, die es so nicht gibt, die einen anderen Inhalt haben, Entscheidungen angeführt werden, die nicht existent sind, die bestimmte Aussagen, die gerade zur Untermauerung des eigenen Vorbringens herangezogen werden, so nicht enthalten.
Was könnte man denn jetzt tun, um die Gerichte bei dieser Problematik zu unterstützen? Gibt es da schon irgendwelche Lösungsvorschläge?
Also Landessozialgerichtspräsident Mutschler schlägt Folgendes vor.
Fang vielleicht mal damit an, was ich mir nicht wünsche. Also ich würde eigentlich der KI nicht wieder mit KI begegnen wollen, sonst beschäftigt sich die KI selbst. Sondern wir müssen vielleicht mit Umfangsbegrenzungen arbeiten, dass einfach die Menge gesteuert wird, die hereinkommt über die KI.
Er will also begrenzen, wie lang Schriftsätze an das Gericht noch sein dürfen.
Und er will nicht mehr zusätzliche KI an seinem Gericht haben, um da vielleicht leichter die vielen und deutlich längeren Schriftsätze zu bearbeiten. Wobei es da in Deutschland mit den ganzen KI-Tools für Gerichte aktuell ja eher in eine andere Richtung geht, wie wir eben besprochen haben. Wie das in Zukunft weitergehen könnte mit der KI in der Justiz, darüber sprechen wir jetzt mit einem Experten, nämlich mit Professor Börskens. Herr Professor Börskens ist Inhaber des Lehrstuhls für Privatrecht, insbesondere Wirtschaftsrecht und Digitalisierung an der Universität Passau. Außerdem ist er für den Studiengang Legal Tech an der Uni Passau verantwortlich. Und das Datenrecht und vor allem auch das Recht der künstlichen Intelligenz sind schon lange Schwerpunkte seiner Forschung. Herzlich willkommen, Herr Professor Börskens.
Vielen Dank. Ich freue mich, dabei zu sein.
KI ist ja in der Justiz jetzt kein ganz neues Thema mehr. Es gibt ja immer mehr Projekte, um KI einzusetzen. Würden Sie sagen, Deutschland ist da auf einem guten Weg?
Ja, denn wir haben da schon das Problem erkannt, schon sehr früh in den Massenverfahren. Wir denken an Fluggastrechte, da sind wir ja in Frankfurt zum Beispiel sehr weit. Wir haben allerdings natürlich rechtliche Probleme. Einerseits Datenschutzrecht, andererseits Urheberrecht. Und schließlich natürlich noch die Vorgaben der KI-Verordnung. Das hält die Justiz immer etwas davon ab. Und insofern haben wir momentan ein gewisses Ungleichgewicht zwischen dem, was die Anwälte oder auch die einfachen Bürger, wenn sie selber klagen dürfen, tun dürfen, und dem, was die Justiz damit machen darf.
Sie haben ja gerade schon angesprochen, dass gerade bei Masseverfahren sich das vielleicht ganz gut anbietet, die KI zu nutzen. Gibt es denn noch andere Rechtsbereiche oder Verfahrensarten, wo die Justiz die KI am besten nutzen kann?
Im Grunde kann sie sie in fast allen Fällen nutzen, schlicht deshalb, weil die Akten immer dicker werden. Früher waren die Anwälte Leute, die diktiert haben und die Sekretärin mussten es tippen. Und das kostet natürlich Zeit und Nerven. Das heißt, die Schriftsätze waren kurz. Heute nutzen die Anwältinnen und Anwälte auch KI. Die Schriftsätze sind heute im Schnitt ungefähr 4 bis 6 Mal so lang und entsprechend dick werden die Akten. Aber auch wenn es nicht um die Schriftsätze der Parteien geht, haben wir ganz oft Beweismaterial, was viele Seiten braucht. Zum Beispiel in Bausachen, wo es dann Gutachten gibt, mehreren 100 Seiten. Oder wenn es darum geht, Schriftverkehr in einer lange andauernden Beziehung zu durchforsten. Und natürlich kostet das auch da den Richter Zeit und Nerven. Da kann die KI leicht markieren, wo er hingucken muss, kann die Sachen organisieren, strukturieren. Oder, was auch in der Justiz leider vorkommt, ist, dass Richter ihre Zuständigkeit wechseln und auf einmal jemand Akten übernimmt, die jemand anderes schon 5 Jahre betrieben hat. Entsprechend viele Schriftsätze sind da. Und wenn man sich da einarbeiten will, ist eine KI meistens eine ganz gute Hilfe, wenn es sie denn gibt.
Welche Teile der richterlichen oder auch der anwaltlichen Tätigkeit meinen Sie, könnte eben KI übernehmen? Welche aber vielleicht auch einfach nie? Und ist es eine berechtigte Sorge, dass die KI bald die Entscheidung trifft und nicht mehr der Richter?
Die Gefahr sehe ich durchaus, denn die KI wirkt sehr souverän in allem, was sie tut. Das kann jeder selbst ausprobieren, wenn er mit einem Chat-Tool wie ChatGPT, Claude oder Ähnlichem korrespondiert. Die Antworten kommen immer sehr selbstsicher und manchmal sind sie schlicht falsch. Das heißt, wenn ich ein KI-Werkzeug einsetze, was mir Vorschläge macht, klingen die auf den ersten Blick sehr überzeugend. Und der Richter, der nicht übermäßig motiviert ist, wird dann möglicherweise einfach das nehmen, was die KI ihm liefert. Ob das gut oder schlecht ist, weiß man nicht, aber er sollte auf jeden Fall menschlich entscheiden und eben nicht die Entscheidung der KI überlassen, auch wenn das auf den ersten Blick natürlich der einfache Weg sein mag.
Jetzt haben Sie das Problem von diesen Halluzinationen der KI ja gerade schon angesprochen. Wenn die KI also einfach Quellen erfindet, um ihre Argumente zu stützen, das geht vor Gericht aber ja nicht. Die KI stoßt da also an Grenzen. Was kann also KI im Rechtssystem leisten und was vielleicht auch gerade nicht?
Das Problem der Halluzinationen wird oft sehr anschaulich gemacht, indem da Fundstellen erfunden werden oder Ähnliches. Natürlich kann der fleißige Richter einfach nachgucken, was die KI als Quelle angibt und feststellen, das gibt's gar nicht. Manchmal ist es auch ziemlich offensichtlich. Die besseren KI-Systeme sind zumindest sehr stark eingefärcht und dürfen gar nicht so viel erfinden. Die müssen dann auch direkt verlinken auf die entsprechenden Texte. Das heißt, da wird verifiziert. Trotzdem hat die KI oft wirre Ideen, weil sie Sachen miteinander verknüpft, die nichts miteinander zu tun haben und das mit einer Souveränität erklärt, die sehr überzeugend wirken könnte. Insofern, der Richter muss schon selber rechtlich gründlich prüfen. Im Grunde muss man sich so vorstellen, als sei die KI eine Art Praktikant, der einen Vorschlag macht. Und dem Praktikanten würde ich auch nicht alles glauben, was er behauptet. Warum soll ich also der KI glauben, nur weil die besonders selbstbewusst ist? Die KI hat nie Jura studiert, sie kann sozusagen nur Sachen behaupten. Wenn man mit diesem Bewusstsein an die Sache rangeht, kann die KI ganz nützlich sein, denn wir kennen das aus dem Referendariat. Auch da dürfen die Referendare schon Entwürfe für Urteile oder Verfügungen oder Ähnliches machen. Und genauso kann die KI da auch Vorschläge machen. Es ist nur die Aufgabe des Richters, eben damit genauso umzugehen wie mit dem Praktikanten oder dem Referendar und das selbstkritisch zu würdigen. Das Ganze wird momentan in den KI-Systemen, die tatsächlich für die Justiz entwickelt werden, so eingeschränkt, dass diese Phasen gar nicht vorgesehen sind. Das heißt, die KI macht keinen echten Entscheidungsvorschlag, sondern beschränkt sich auf Vorarbeiten. Aber natürlich, wenn die Entscheidung schon so nahegelegt ist, dass man sozusagen nur noch sagen muss, ach, das ist das Ergebnis, ist es genauso schlimm, als wenn die KI direkt das Urteil komplett runterschreibt. Das heißt, die Verantwortung liegt immer bei den Richtern. Und auch wenn der Staat das Ganze im Griff haben möchte, sehen wir, dass Richter auch nur Menschen sind. Und natürlich können die zu Hause mit ihrem privaten Zugang zu ChatGPT oder Claude Rechtsfragen stellen und bekommen dann entsprechend auch Antworten. Und wenn sie sich darauf verlassen, haben wir ein Problem im Rechtsstaat. Und das kriegen wir nicht mit Dienstanweisungen oder Ähnliches in den Griff, sondern es ist wirklich die Eigenverantwortung der Richter gefragt.
Ein anderes Problem, ähnlich wie jetzt die Halluzinationen, sind bei generativer KI auch, dass sich immer wieder zeigt, dass KI rassistische, sexistische und klassistische Vorurteile und Stereotype verbreitet, was aus verzerrten Trainingsdaten folgt oft. Inwiefern könnte auch das eine Gefahr sein, wenn KI in der Justiz genutzt wird?
Der Justizbereich wäre ja ein Bereich der Hochrisiko-KI, wo gerade an die Trainingsdaten sehr hohe Anforderungen gestellt werden. Das heißt, man wird nicht auf die normalen Sprachmodelle zurückgreifen dürfen. Das heißt, da ist schon allein durch die KI-Verordnung schon ein sehr enger Rahmen gegeben. Darüber hinaus ist diese Verzerrung natürlich ein riesiges Problem. Der einzelne Richter hat vielleicht auch schon Vorbehalte, aber in dem Moment, wo die KI eingesetzt wird, betrifft es eben nicht nur eine Person, sondern möglicherweise flächendeckende Verfahren. Wir kennen alle diese Vorbehalte, die da immer diskutiert werden, gegen Frauen, gegen Ausländer, gegen Menschen, die arbeitslos sind. Und diese würden dann möglicherweise eben auch in die Entscheidungsgründe der Urteile Einfluss finden. Und das kann natürlich nicht sein. Insofern muss man eben auf die Eigenverantwortung vertrauen, dass man solche Probleme erkennt und die KI-Systeme auch entsprechend dazu bringen, dass sie ihre Gründe wirklich umfassend darlegt und nicht bestimmte Informationen im Hintergrund hält. Trotzdem wird man es technisch nicht komplett ausschließen können. Auch wenn man die Trainingsdaten noch so sehr filtert, wird man immer schwarze Schafe drin haben. Und insofern ist es eine Frage der Eigenverantwortlichkeit im Umgang. Das, was wir auch als AI Literacy bezeichnen, die verantwortungsvolle Nutzung der KI-Systeme. Man darf sich nicht blind auf alles verlassen.
Könnte denn ein verantwortungsvoller Richter jetzt auch sagen, ich möchte die KI denn überhaupt gar nicht nutzen? Nach dem Grundgesetz sind ja Richter unabhängig und nur dem Gesetz unterworfen. Ist dann überhaupt möglich, dass das Justizministerium so eine Verpflichtung für die KI-Nutzung vielleicht ausspricht? Und inwiefern könnte vielleicht auch die Nutzung von KI die richterliche Unabhängigkeit generell gefährden?
Das ist immer die Frage, in welcher Phase des Prozesses die KI eingesetzt wird. Wir haben ja schon die digitale Akte, die sogenannte E-Akte, wo die Richter halt die Schriftsätze nicht mehr auf Papier kriegen, sondern die auf dem Computer erscheinen. Genauso wie die Anwälte auch nicht mehr ihre Schriftsätze per Telefax oder Brief einreichen dürfen, sondern die elektronisch einreichen dürfen. All das wurde nicht als Eingriff in die richterliche Unabhängigkeit gesehen, weil eben die Arbeitsumgebung des Richters schon durchaus vorgegeben werden kann. Problematisch wird es erst dann, wenn der Staat in die richterliche Entscheidungsfindung auch nur mittelbar eingreift. Das heißt, wenn er sagt, du musst so und so vorgehen, um zu entscheiden. Und das heißt, je näher ich rankomme an das, was am Ende rauskommt, desto problematischer wird es. Wenn ich also ein KI-Werkzeug habe, was eine Akte in einer bestimmten Weise ordnet, wird der Richter sich kaum dagegen wehren können. Ebenso wenig würde er sich dagegen wehren können, wenn ein Werkzeug möglicherweise einzelne Seiten zusammenfassen kann. Er muss ja nicht die Zusammenfassung lesen, er kann immer noch den Langtext lesen. Auch ein Werkzeug, was seine Urteile auf sprachliche Defizite oder möglicherweise auch auf Stereotypen überprüft, wird er wohl über sich ergehen lassen müssen, solange er nicht gezwungen wird, alle Änderungen zu übernehmen. In dem Moment aber, wo er sozusagen gar nicht mehr die Originalinformationen der Parteien bekommt oder noch viel schlimmer, was ja auch denkbar wäre, dass die KI sozusagen ihm schon direkt die Entscheidung vorstellt und nur sagt, ist das so richtig, dann wäre die richterliche Unabhängigkeit begründet. Ein Zwang zur KI-Nutzung in dem Sinne wäre evident verfassungswidrig. Im Übrigen aber KI-Werkzeuge, die Verfahren ordnen, zusammenfassen und ähnliches, wird der Richter kaum verhindern können, weil es schlicht organisatorische Maßnahmen sind. Das ist ein schmaler Grat, aber man muss ihn halt irgendwie gehen.
Sie haben ja gerade schon angesprochen, so ein bisschen, wenn die KI vielleicht irgendwann zu gut ist, dass die Richter sich einfach darauf verlassen. Gibt es da irgendwelche Mittel und Wege, wie man da entgegenwirken kann, dass man einfach unterbewusst dieser Entscheidung einfach glaubt?
Naja, es gibt natürlich das, was wir vom Flughafen kennen. Die Flughafensicherheit, also die Menschen, die einen prüfen, wenn man durch die Schranken geht, kriegen ab und zu mal einfach Leute gezeigt, die angeblich verdächtig sind, damit die die durchsuchen können. Und solche eingestreuten, bewussten Fehler, damit der Mensch aufmerksam bleibt, sind ein Weg, um die menschliche Kontrolle zu stärken. Wenn sozusagen die KI absichtlich jeden, keine Ahnung, hundertsten Fall evident falsch macht, damit der Mensch weiß, es gibt auch Fälle, wo es sicher falsch ist, halten die Aufmerksamkeit aufrecht. Ansonsten gibt es natürlich immer nur wieder Warnungen und wir haben natürlich auch einen Instanzenzug. Das heißt, es gibt immer noch die Möglichkeit, dass ein Urteil aufgehoben wird. In der Sache können wir es aber wirklich kaum verhindern, wie wir jetzt auch nicht verhindern können, wenn ein Richter möglicherweise seine Urteile immer, keine Ahnung, sich einfallen lässt nach irgendwelchen Würfelprinzipien. Auch da können wir nur auf die Urteilsgründe schauen und können ihn hinterher aufheben. Aber den Entscheidungsprozess selber, wie der Mensch denkt, sehen wir eben nicht. Und das ist das generelle Problem einer Justiz, dass man natürlich nicht weiß, was nun im Kopf der Beteiligten vor sich ging.
Sie haben ja eben schon angesprochen, dass es ja bereits rechtliche Grenzen gibt für den Einsatz von KI. Die EU hat dazu ja die KI-Verordnung geschaffen oder auch AI Act genannt. Und diese KI-Verordnung ist ja vor ziemlich genau 2 Jahren in Kraft getreten. Inwieweit wird dadurch der Einsatz von KI in der Justiz jetzt schon begrenzt?
Im Rahmen der KI-Verordnung waren verschiedene Extrempositionen vertreten worden. Aus deutscher Sicht war zunächst mal der Vorschlag gemacht worden, KI-Einsatz in der Justiz ganz zu verbieten. Andere Staaten haben gesagt, nein, wir wollen das ganz offen halten. KI ist doch in der Justiz genauso wie beim Autofahren. Bei beidem sind halt Leib und Leben in Gefahr und Vermögen. Und wenn wir KIs im Straßenverkehr zulassen, warum dann nicht in der Justiz? Der Kompromiss, den wir nun haben, ist, dass die KI ein sogenanntes Hochrisikogebiet ist, wenn sie zur Entscheidung in Rechtsstreitigkeiten, und zwar sowohl bei Gericht als auch in Schiedsverfahren, also in der privaten Justiz, könnte man sagen, in der alternativen Streitbeilegung, oder auch zur Aufbereitung von Sachverhalten genutzt wird. Die Grenze dabei ist natürlich fließend. Wenn ein Richter in einer Datenbank sucht, etwa in Juris oder in BackOnline, dann sortiert diese Datenbank auch das, was sie anzeigt, nach einem Relevanzkriterium. Das heißt, sie zeigt die Sachen an, von der sie meint, dass der Mensch sie am ehesten braucht. Auch das ist eine schwache Form von KI, die ein Richter natürlich beeinflussen kann. Wenn die ersten 10 Treffer alle für eine bestimmte Rechtsposition sprechen, wird er möglicherweise denken, ach, das wird wohl die richtige Meinung sein und gar nicht weiter recherchieren. Das ist trotzdem nach aktuellem Stand keine Hochrisiko-KI, weil es schlicht zu dumm ist. Wir haben aber natürlich auch dann anspruchsvollere Systeme. Und da, sagt die KI-Verordnung, haben wir sehr hohe Anforderungen. Die hohen Anforderungen beginnen schon damit, wie das Ganze trainiert sein muss. Ich habe schon mal angedeutet, die Daten müssen eben unabhängig sein, die Daten müssen neutral sein, sie müssen repräsentativ sein. Und das muss alles vorab geprüft werden. Dann, wenn ich die Daten habe, muss dieses Modell getestet werden und es muss auch im laufenden Betrieb ständig beobachtet werden. Die Letztentscheidung muss immer bei einem Menschen liegen. Das heißt, wir haben eine ganze Reihe von Qualitätssicherungsaspekten, die sicherstellen sollen, dass da nichts schiefläuft. Solche Hochrisikosysteme sind aufwendig zu machen, weil man erstmal viele Prüfungen ergehen muss, man muss viel dokumentieren und sie sind natürlich auch haftungsträchtig. Denn derjenige, der so ein System anbietet, riskiert, dass er hier Bußgelder bezahlen muss oder sogar ins Gefängnis kommt. Das ist ein Risiko, was man nicht unbedingt haben möchte. Und deshalb haben wir momentan auch noch auf dem Markt keine Anbieter für solche Hochrisikosysteme. Die kommen erst noch.
Nochmal eine kurze Rückfrage zu den Hochrisiko-KIs. Was wäre das dann zum Beispiel am Gericht? Also eine KI, die mir dann einfach einen Vorschlag für ein Urteil schreibt. Wäre das sowas?
Das wäre auf jeden Fall so. Aber wenn es nur um die Formulierung ginge, wäre es kein Problem. Das heißt, wenn ich der KI den Tenor liefere und sage, das soll rauskommen und der KI sage, hier sind meine Stichworte, mach daraus einen fließenden Text, wäre das noch kein Hochrisiko, weil die Entscheidung und den Inhalt hat ja der Mensch getroffen und Formulierungsprobleme sind kein KI-Problem. In dem Moment aber, wo die KI den Sachverhalt auswertet und sagt, hier ist der Tatbestand und den musst du jetzt prüfen. Ich mache quasi aus einer Akte von 100 Seiten 2 Seiten Zusammenfassung, die dann auch ein Student in der Uni lösen könnte. Dann hat die KI eine Entscheidungsbefugnis, das wäre Hochrisiko. Ebenso, wenn ich der KI den Fall gebe und sage, schreibe mir die Lösung, wer gewinnt und wer muss wie viel zahlen, auch das ist Hochrisiko. Die Schwierigkeit liegt natürlich da, wo man die Grenze zieht. Sachverhaltsbearbeitung und Entscheidungsprozess sind halt ein fließender Prozess. Ich habe eben schon gesagt, die Recherche von Quellen durch den Richter ist eben auch entscheidungsrelevant. Und wo das Ganze endet, ist sehr schwierig. Die Kommission hat dazu Leitlinien veröffentlicht, die versucht, das einzugrenzen. In der Praxis ist es aber immer noch offen, auch weil es eben nicht diese KI-Systeme gibt momentan.
und wir daher bei jedem Einzelfall prüfen müssen, fällt das unter Hochrisiko oder ist es noch unkritisch.
Welche Grenzlinien müssten aber vielleicht noch gezogen werden, damit die Nutzung rechtssicher und transparent erfolgt?
Ich denke, das hängt davon ab, wie sich das Ganze entwickelt. Denn es ist ja so, KI ist kein statisches Moment und die Systeme, die wir sehen, entwickeln sich laufend weiter. Wir haben Bereiche, wo wir sicher sind, dass wir sie nicht nutzen dürfen, zum Beispiel als Lügendetektor, Emotionsdetektor in Prozessen. Das haben wir schon vorher geklärt, dass Lügendetektoren im deutschen Recht, im Strafrecht kein hinreichendes Beweismittel sind. Und das gilt auch für KI-Systeme. Emotionserkennung ist generell ein verbotener Bereich in der KI-Verordnung. Das ist also raus. In anderen Bereichen bin ich mir nicht so sicher, ob man so streng sein sollte. Wenn wir also zum Beispiel an schlichte Streitbeilegungsverfahren außergerichtlicher Art denken, irgendwelche Verbraucherstreitigkeiten, ich habe mir ein Buch gekauft für 10 Euro und es ist eine weiße Seite drin, brauche ich das wirklich für den menschlichen Amtsrichter? Oder kann man sagen, wenn keiner sich beschwert, soll die KI das durchwinken? Und wer Zweifel hat, kann dann doch nochmal den Menschen fragen. Also das Ganze ist ein sehr dynamischer Prozess. Und wenn man quasi auf einmal den Richter auf dem Smartphone hat, ist auch die Frage, wie gehen die Menschen damit um? Brauchen die immer noch den Weg zum Amtsgericht? Oder würden sie sagen, ach, wenn die KI mir sagt, mit 90%iger Wahrscheinlichkeit würdest du eh gewinnen, dann zahle ich freiwillig und spare mir den Weg zum Gericht. Das heißt, Implikationen sind schwer vorherzusehen, weil sie eben nicht nur die staatliche Justiz betreffen, sondern auch das Verhalten der Bürger, ob die überhaupt noch zu einem staatlichen Gericht gehen, was ja zunehmend teuer und langsam ist, wenn sie doch das Ergebnis Gerichts vorhersehen können auf ihrem Smartphone für 99 Cent bei Anthropic oder OpenAI. All diese Gefahren sehe ich und ich kann momentan nicht vorhersehen, wie sich es weiterentwickeln wird. Ich glaube aber, dass dieser Blick allein auf die staatliche Justiz zu eng ist, denn alle Systeme, die wir sehen, werden auch möglicherweise Auswirkungen haben auf das, was der Bürger außerhalb der Justiz von der Justiz wahrnimmt. Ich kann ja heute schon OpenAI fragen, was in einem Prozess rauskommen wird, ob es sich lohnt zu klagen oder nicht. Da kommt momentan viel Quatsch raus, aber je besser die Systeme werden, desto näher wird es auch an der Realität sein.
Ein anderes wichtiges Thema im digitalen Raum sind ja auch Cybersicherheit und Datenschutz. Und da gibt es ja auch Diskussionen zu, wie sich diese Ziele jetzt mit dieser KI-Nutzung vereinbaren lassen oder auch mit dem KI-Training. Wie sehen Sie da die Gefahrenlage in Bezug auf die Justiz?
Sehr hoch. Das eine ist natürlich die IT-Sicherheit. Derjenige, der sich Zugang zu den IT-Systemen der Justiz verschaffen kann und dort möglicherweise die Parameter der KI-Systeme manipulieren kann, kann damit auch Prozesse steuern, und zwar im Hochrisikobereich. Deshalb sagt die KI-Verordnung auch, gerade im Hochrisikobereich habe ich höchste Anforderungen IT-Sicherheit, die ich dokumentieren muss und prüfen muss. Wir bewegen uns also hier in einem Bereich, der nicht ganz im Bereich des Atomkraftwerks ist, aber schon Wasserversorgung oder Stromversorgung. Das heißt, da muss man schon sehr gut aufpassen. Datenschutz ist ein weiteres Problem. Die Justiz hat ja jetzt schon E-Akten, das heißt, die ganzen Prozesse werden in digitaler Form geführt und da stehen jede Menge personenbezogene Informationen drin und zwar sehr intime möglicherweise auch, wenn es um Gesundheit und Krankheit geht, wenn es um Arbeitsrecht mit Kündigung geht, wenn es um Strafverfahren geht. Also sehr viele Sachen, die man vielleicht nicht unbedingt in der Tageszeitung oder auf irgendeiner Internetseite sehen möchte. Und wenn diese Daten dann verwendet werden zum KI-Training, muss darauf geachtet werden, dass diese Daten nicht im KI-Modell drin sind. Wir kennen alle diese Berichte in der Presse, dass man KI dazu bringen kann, Sachen auszugeben, die sie lieber nicht ausgeben soll. Wir haben es mitbekommen bei Songtexten. Männer von Herbert Grönemeyer wurde von OpenAI ausgespuckt, weil es halt Trainingsgrundlage war. Dasselbe galt aber auch für E-Mails, die teilweise drin waren, wo zufällig eine E-Mail von jemandem aus der KI rauskam. Wenn sowas in der Justiz passieren würde, wäre das ein Super-GAU. Das heißt, ein Großteil der Forschung geht momentan auch dahin, wie man Materialien sinnvoll automatisiert anonymisieren kann. Das heißt, die personenbezogenen Daten direkt rausfiltern kann. Das KI-Modell, was die Justiz verwendet, sollte im Idealfall also von allem, was auch nur im entferntesten Personenbezug hat, bereinigt sein. Das ist natürlich wieder ein Problem, wenn Sie berücksichtigen, was Sie eben schon erwähnt hatten, die Diskriminierungsaspekte. wenn ich alles rausfiltere, dann kann ich ja nicht mehr erkennen, ob ein Bias drin ist, weil ja im Grunde dann alles so anonym ist, dass es nur noch einen Einheitsbrei bildet. Die KI-Verordnung erkennt das an und sagt, für solche Fälle darf ich Informationen drin lassen, zum Beispiel auch zu geschlechtlicher Orientierung, Gesundheit und Ähnliches, damit ich eben verifizieren kann, dass da kein Bias drin ist. Das Ganze ist aber sehr aufwendig, das dann abzugrenzen.
Ganz abschließend jetzt einfach mal, was würden Sie sagen insgesamt? Ist KI Fluch oder Segen für den Rechtsstaat und unsere Justiz?
Für die Justiz wird es ein Segen sein, aber es wird noch dauern. Also alles, was wir momentan machen, ist noch in den Kinderschuhen. Ich glaube, dass wir die aktuellen Verfahren gar nicht mehr bewältigt kriegen mit menschlichem Einsatz. Erstens haben wir Personalkapazitätsprobleme. Und zum anderen werden die Verfahren dadurch immer umfangreicher, dass eben die Gegenseite, das heißt der Bürger oder der Anwalt, selbstverständlich KI nutzen wird, weil es ist für ihn ja zugänglich und er hat kein Hochrisikoproblem. Und dadurch wird er viel mehr vortragen, was dann von der Justiz wieder verarbeitet werden muss. Wir haben schon eben über die erfundenen Fundstellen gesprochen. Die müssen ja alle geprüft werden. Und zu sagen, naja, der Mensch, der eine Klage eingereicht hat, muss es halt von Hand machen, handschriftlich auf Papier, auf einer DIN-A4-Seite, wäre anachronistisch. Also die Justiz braucht die KI, um damit zurechtzukommen. Sie wird sie aber auch sinnvoll nutzen können, wenn die Richter verantwortungsvoll damit umgehen. Dann ist es ein Werkzeug, was allen Beteiligten die Arbeit erleichtert, Prozesse beschleunigt, Kosten senkt und vor allen Dingen auch mehr Transparenz schafft und dadurch möglicherweise auch Unsicherheiten beseitigt.
Ja, vielen Dank, Herr Professor Börstens, für dieses super spannende Gespräch.
Ja, gerne.
Das war echt ein interessantes Gespräch. Besonders spannend fand ich ja, wie Professor Börstens die Zukunft der KI in der Justiz eingeschätzt hat. Dass es eben sein könnte, dass insgesamt die für jedermann frei verfügbaren KIs wie ChatGPT oder Gemini in rechtlichen Fragen besser werden und dann BürgerInnen zukünftig besser einschätzen können, wann sich der Weg fürs Gericht lohnt und wann eben nicht. Das könnte die ganzen Gerichte ja ziemlich entlasten und eben genau in eine andere Richtung gehen als der Effekt, den die KI aktuell hat, nämlich dass die Gerichte von schlechten KI-Schriftsätzen geflutet werden.
Voll. Interessant fand ich auch den Lösungsansatz, den Professor Börstens für dieses aktuelle Problem der drastisch ansteigenden KI-Schriftsätze hat. Nämlich genau umgekehrt zu Landessozialgerichtspräsident Mutschler, den wir ja eingangs gehört haben. Der meinte ja, er wolle KI nicht mit KI bekämpfen. Professor Börstens findet aber, dass KI die Gerichte gerade sehr gut darin unterstützen könnte, dieser KI-Schriftsatzflut Herr zu werden.
Ich bin echt gespannt, wie sich das in Zukunft jetzt entwickeln wird.
Wir bleiben auf jeden Fall dran am Thema KI in der Justiz und in unserem Rechtsstaat und Rechtssystem insgesamt hierbei die JustizreporterInnen. Und wer weiß, wie schnell sich das alles weiterentwickelt. Vielleicht kommt also schon in ein paar Monaten die nächste Folge zum Thema, vielleicht erst in ein oder zwei Jahren, aber ich bin ziemlich sicher, da kommt noch die ein oder andere Folge. Zum Schluss haben wir jetzt aber wie immer noch Podcast-Tipps für euch. Und zwar heute in eigener Sache. Denn wir haben einen neuen Podcast. Der heißt Rote Roben – Fälle, die Deutschland bewegen. Und darin erzählen meine KollegInnen Frank Bräutigam und Exona Hüseni hier aus der ARD-Rechtsredaktion die spannenden und emotionalen Geschichten, die hinter den ganz großen Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts stecken. Sie sprechen persönlich mit Beteiligten und es gibt auch Originalaufnahmen, die tatsächlich bis in die 50er Jahre zurückgehen. Also wirklich ganz exklusive Einblicke in das Bundesverfassungsgericht.
Diese Woche gibt es da die dritte Folge. Da geht es um das Thema Gleichberechtigung. Frank und Exona erzählen da die Geschichte des gleichgeschlechtlichen Paares, das lange dafür gekämpft hat und bis vors Bundesverfassungsgericht gezogen ist, dass die gemeinsame Tochter Jana von beiden adoptiert werden darf. Sodass beide Frauen rechtlich die Eltern des Kindes sind, also Jana rechtlich zwei Mütter haben darf. Und sie sprechen mit Susanne Bär, einer der Richterinnen, die damals bei der Entscheidung auf der Richterbank saß.
Und es geht um die allererste Richterin am Bundesverfassungsgericht, Erna Schäffler. Da gibt's echt coole Originalaufnahmen von ihr im Podcast, das muss wirklich eine beeindruckende Frau gewesen sein. Den Link zum Podcast findet ihr natürlich in den Shownotes. Und dann jetzt erstmal danke, Alex, dass du diese Woche wieder dabei warst.
Sehr gerne.
Und wie immer noch zum Schluss, wenn ihr Feedback für uns habt, Kritik, vielleicht auch Lob oder Themenvorschläge, dann schreibt uns doch gerne eine Mail an justizreporterinnen@swr.de. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Tschüss.